Guten Morgen alle zusammen. Preis dem Herrn. Das war gerade so schön, was mich so angesprochen hat. Heil mein Herz und mach es rein, haben wir gesungen. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr. Ganz in deinem Licht, bis ich dann zu dir heimgehe in die Ewigkeit, preis dem Herrn. Ich möchte euch heute einen Bibeltext vorstellen, den ihr bestimmt kennt, aber darüber möchte ich reden und ein paar Gedanken teilen. Und ich denke, das wird uns dann, die Bibelstellen, die Bibelverse werden uns helfen, genau das hier zu beantworten, beziehungsweise uns auszuleuchten, was wir eben gesungen haben, dass wir das auch umsetzen können in unserem Leben. Und diese Gedanken, zum Teil werde ich auch, denke ich, wenn ich die Zeit dazu habe, den ein oder anderen Kommentar dazu vorlesen. Es sind nur zwei, drei Gedanken zu diesem Abschnitt von mittlerweile einem meiner Lieblingspastoren, der leider nicht mehr lebt. Das ist ein protestantischer, evangelischer Theologe namens Hans Bruns. Und von ihm stammt auch eine Bibelübersetzung und aus der lese ich immer gerne. Weil er nämlich so schön das Basilea im Neuen Testament mit Königsherrschaft und Königsreich übersetzt. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Preis dem Herrn. Und die gängigen Übersetzungen übersetzen ja immer nur Reich Gottes anstatt Königreich. Der Vers oder die Abschnitte, die ich euch mitgebracht habe heute, stammen aus Galater 6, die Verse 1 bis 10. Ich lese sie gleich vor. Aber ich möchte auch einen Vers aus dem Alten Testament vorausstellen, der eigentlich das zusammenfasst, worüber ich nachher predige. Und es ist ein ganz bekannter Vers, wenn ich meinen Bruder und alten Weggefährten Ralf Bär anschaue, der kennt ihn auswendig. Ich sage das, ich weiß das ganz sicher, Ralf, weil den habe ich nämlich von dir schon ein paar Mal gehört. Da heißt es in Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ganz einfach. Micha 6, Vers 8. Und die Passage aus dem Neuen Testament, Galater 6, 1 bis 10. Ich lese euch vor aus der Einheitsübersetzung. Ihr dürft gern die Augen schließen, dann fällt nämlich das Wort Gottes erfahrungsgemäß schön in unsere Gedanken, in unser Herz sozusagen. Und da soll es ja hin, es soll uns verändern, es soll uns ermutigen. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort des Evangeliums unterwiesen wird, lasse den, der ihn unterweist, an allen Gütern teilhaben. Täuscht euch nicht. Gott lässt seiner nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du Fleisch gewordenes Wort bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das Wort zu verstehen. Und nicht nur das, sondern dass es die verändernde Kraft freisetzt durch dich, durch dein Wirken, Heiliger Geist, in jedem Einzelnen von uns, der dieses Wort hört. Ich bitte und bete, dass überall dort, wo heute in dieser Stadt und Region dein Wort verkündet wird, Herr, dass die Herzen aufbereitet sind, dass sie vorbereitet sind, offen sind. Nicht nur hier in diesem Raum, sondern in der ganzen Stadt und Region, überall, wo dein Wort gepredigt wird. Und ich möchte auch einen Segen aussprechen über die Prediger in Stadt und Land hier in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Das ist ein Abschnitt, der hat mich, als ich ihn gelesen habe, so total angesprochen, und zwar so tief, so profund, dass ich sagen möchte, da hat der Heilige Geist gesagt, ich soll ein paar Gedanken dazu teilen mit euch, und das soll heute Morgen stattfinden. Es soll euch ermutigen und vielleicht auch korrigieren und helfen, der Wahrheit näher zu kommen und die Wahrheit mehr wirken zu lassen in euren eigenen Vorstellungen. Ich habe die ersten Verse aus diesem Kapitel lauten, ich wiederhole nochmal, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Hier ist ganz wichtig, dass wir, wann immer wir, und ich habe da häufig natürlich damit zu tun, als Pastoren kommen Leute gerne zu uns, wenn sie eine Last haben, eine Sorge oder wenn sie etwas loswerden werden möchten. Man ruft uns an, man kommt auch nach dem Gottesdienst zu uns, man spricht uns im Café an und man möchte dann einfach ganz bestimmte Dinge durch uns auch im Gespräch korrigieren lassen und durch ein Gebet lädt uns ein. Und das ist ja auch unsere Aufgabe. Und hier heißt es, wenn wir jemanden zurechtweisen, und ich musste das kürzlich, aber ich habe es sehr gerne getan und auch im Geist der Sanftmut. Selbst ich habe das auch mittlerweile gelernt. Preis dem Herrn, in den über 30 Jahren hat Gott da an mir viel gemacht. Er ist noch nicht am Ende, er hat noch reichlich zu tun. Aber ich konnte denjenigen zurechtweisen und ihm helfen und habe dabei auch gemerkt, wie man selbst auch Acht geben muss und wie ich selbst auch eigenes Verhalten gesehen habe durch das, was mir der Bruder gesagt hat. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Selbstbeherrschung. Es ist wichtig, einerseits lernen wir und hören wir, verstehen wir aus dem Wort Gottes, wie wichtig es ist, was Christus alles für uns getan hat und dass wir nichts mehr tun müssen. Das ist richtig, was die Erlösung betrifft und das Heil, das ewige Leben. Aber um hier im Leben besser zurechtzukommen, um das, was Christus getan hat, auch wirklich in unserem eigenen Leben auch durch andere Menschen erfahrbar werden zu lassen, muss sich unser Charakter verändern. Und den Charakter können wir nicht verändern durch gute Vorsätze, sondern das verändert sich ausschließlich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist meine feste Überzeugung nach über 30 Jahren, fast 40 Jahren Glaubensleben, wie viele Grundsätze wir schon hatten und Vorsätze und sie alle nach mehr oder weniger langer Zeit gebrochen haben und dann wieder von vorne anzufangen. Und die Veränderungen, die der Heilige Geist vorgenommen hat an unserem Charakter, die sind dauerhaft, preis dem Herrn. Und dafür braucht es Bereitschaft und dafür eine Frucht davon ist Selbstbeherrschung. Sich eben nicht selbst hinreißen lassen zu Versuchungen und Verführungen und andere im Geist der Sanftmut zurechtweisen und wie es hier heißt, gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Und das möchte ich mit euch teilen, diesen einen Gedanken. Lieber Bruder, liebe Schwester, gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. In den weiteren Versen lesen wir, einer trage des anderen Last. Vor uns liegt die Gebets- und Fastenwoche und da haben wir Gelegenheit, miteinander und füreinander zu bitten und zu beten. Und wie ich schon oft gesagt habe, gerade im gemeinsamen Gebet miteinander, wenn man hört, wie der Bruder oder die Schwester eine Last formuliert, ein Gebetsanliegen oder auch Glauben im Glauben betet und das ausspricht, das ermutigt mich, wenn ich das höre. Und so ist es wichtig, wenn wir zusammenkommen, dass wir im Glauben gestärkt werden und auch glauben, dass unser Vater im Himmel den Arm bewegt, über die Lasten, die wir tragen und die wir füreinander tragen. Und das Füreinander ist ganz wichtig, das ist ein bisschen oder kommt gerne außer Sicht, wenn wir uns nur um unsere eigene Last drehen und um unsere eigenen Sorgen, dann vergessen wir und sehen wir gar nicht die Last des anderen. Andersrum erleben wir die Kraft des Übernatürlichen, wenn wir plötzlich, obwohl wir selber Last haben, uns die Last des anderen wahrnehmen und beginnen, an seine Seite zu kommen und zu fragen, kann ich dir helfen, wie kann ich dir helfen? Oder komm, ich bete für dich, ich trage das mit dir mit, du bist nicht allein. Und das hilft mir, das hat mir immer wieder geholfen und es hilft mir auch weiter und es hilft auch dir. Und auch dazu möchte ich ermutigen, wenn wir im Gebet zusammenkommen, kommt, Bring deine Lasten mit und verbinde es mit dem Glauben und Vertrauen, dass deine Brüder und Schwestern neben dir diese Lasten tragen. Hier heißt es, in dem Lastentragen des anderen werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Und das ist wunderbar. Hier heißt es, denn wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Und es ist so wichtig, dieser Selbstbetrug, der ja greift um sich immer mehr. Ich war kürzlich mal jetzt mit meiner Frau vor ein paar Tagen auf einer Wahlveranstaltung, waren wir noch nie, seitdem wir wählen, und das ist schon eine ganze, wir wählen eigentlich seit unserem 18. Lebensjahr, und jetzt waren wir das erste Mal zusammen auf einer Wahlveranstaltung. Wir waren beide hinterher, wir waren so enttäuscht. Es ist einfach schlimm. Die Art und Weise, wie man über den politischen Gegner redet, wie man umgeht miteinander. Wir hatten damals, als ich noch politisch selber aktiv war im christlichen Bereich, hatten wir den Begriff der Polithygiene mal kreiert und haben gesagt in einer Bundestagung, okay, wir wollen ein bisschen mehr Hygiene reinbringen, mehr Sauberkeit, einfach im Umgang miteinander, dass man den Menschen respektiert und seine Meinung und ihm halt sachlich begegnet. Was wir erlebt haben, das war nicht schön. Und das Wort Gottes erinnert uns daran, wer wir sind und wer auch der andere ist, nämlich ein Geschöpf Gottes in erster Linie. Und egal, was er für eine Meinung hat, auch er ist nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Und das ist verloren gegangen in der Gesellschaft. Auch in den USA drüben, wo sich die Republikaner und die Demokraten bekämpfen. Und das sind so hoch ausgebildete Leute. Ich habe in den letzten Wochen habe ich das verfolgt mit diesem Richter Brett Kavanaugh, der da eingesetzt wurde als oberster Bundesrichter, im Vorfeld die Diskussionen, wie da diese hochgebildeten Leute in dem Senat, wie die übereinander herfallen und wie welche Mittel die aufwenden, um den anderen zu denunzieren. Und wir haben das hier auch im Kleinen wie im Großen. Es geht nicht nur um Politiker. Ich weiß, der eine oder andere hier hat sowas auch erlebt. Üble Nachrede, falsches Zeugnis. Und ich meine, das sind Grundfesten hier, die berührt werden, was Gott überhaupt nicht will. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, also sollst nichts Falsches reden über deinen Bruder, über deine Schwester. Aber wie oft tun wir es? Und wie sehr verletzt es uns? Und das Wort Gottes sagt hier, komm, tragt einander eure Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ein ganz wichtiger Hinweis. Und es der Hinweis, betrügt euch nicht selbst, wenn ihr das nicht tut. Wenn du dich einbildest, du bist mehr als der andere. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Selbstbetrug. Die Welt, in der wir groß geworden sind, das System, hat uns, und das geht mir heute noch so mit meinen 64 Jahren, da höre ich immer wieder diese Stimme, gelegentlich, wenn ich allein bin, und wenn so, deswegen sind die Gefühle so schwierig, weil die Gefühle, du bist heute plötzlich jetzt 2 Stunden wunderbar, bist gut aufgestanden, in bester Laune, und plötzlich fliegen dich Gedanken an und deine Gefühlssituation verändert sich genau ins Gegenteil. Und was ich dann gerne höre, sind immer Angriffe auf meine Identität. Und zwar nicht nur durch das Ereignis, was ich in meiner eigenen Familie erlebt habe, sondern höre ich so Stimmen wie, du bist nichts und du hast nichts und du kannst nichts. Und das ist, ich weiß es aus Gesprächen unter Christen, dieses hast du was, dann bist du was, das steckt so tief drin in uns. Und der Teufel greift uns an in unseren Gedanken, indem er uns sagt, du hast nichts, du bist nichts. Das biblische Zeugnis ist ein ganz anderes. Christus sagt, du bist, und weil du bist, hast du. Er sagt, du bist mein Kind. Du bist ein Gotteskind und nicht nur das, du bist auch Erbe. Und weil du in erster Linie Gotteskind bist, erbst du auch, hast du auch in zweiter Linie. Und da bin ich so dankbar, dass mir das Wort Gottes dann parat ist. Und ich möchte euch da auch ermutigen, das Wort Gottes hier parat zu halten, wenn du diese Gedanken bekommst, du bist nichts und du hast nichts. Vereinfacht gesagt, sagt die Welt, hast du was, dann bist du was. Jesus sagt, bist du was, dann hast du was. Ich Lest das vor aus Galater 4, Vers 1, da heißt es, also zwei Kapitel vorher, sagt der Apostel Paulus, schreibt er, ich aber sage, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in keiner Hinsicht von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Er spricht hier von einem Erben. Wer ist denn mit diesem Erben gemeint? Du und ich, wir sind als diese Erben gemeint, denn dieser Vers schließt sich unmittelbar an die letzten Sätze aus Galater 3, Verse, ich lese mal ab 26, dort heißt es, denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne oder Kinder Gottes in Christus Jesus. Er schreibt an die Gläubigen, an die Gemeinde in Galatien. Und ich wiederhole das hier, was er sagt an die Gläubigen. Ich sage es euch, die ihr gläubig seid heute Morgen. Alle seid ihr Kinder Gottes, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Geh mal davon aus, ihr seid getauft. Wenn nicht, denkt drüber nach, sprecht mich an über die Taufe. Warum taufen? Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, könnt ihr auch sagen, weil ihr aber Christus angehört, seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Also alle diejenigen, die wir glauben an Christus, wir sind Erben. Wir haben durchaus was. Wir sind Kinder und haben ein Erbe. Wow. Selbst wenn vielleicht der eine oder andere weltliche Vater meint, er müsste seine Kinder enterben. Na, dann soll er, hat er es gemacht. Preist dem Herrn. Der himmlische Vater sagt, weißt du was? Du hast dein Erbe. Du bist Königssohn. Du bist Königstochter, Prinzessin, Prinz. Preist dem Herrn. Ist das nicht schön? Deswegen, wenn er zu dir sagt, du hast nichts und du bist nichts, merk dir diese Stelle, Galater 3, 29, Erbe Abrahams. Und merk dir diese Stelle, Galater 4, 1, fortfolgende. Du bist wer und du hast was. Du bist ein Gotteskind und du hast ein königliches Erbe. Und das ist nicht irgendwie Interpretation, das steht hier wörtlich und richtet sich an alle Gläubigen. Damals wie heute, preis dem Herrn. Dafür sind wir Verkündiger da und wir Prediger, dass wir hier von Zeit zu Zeit dran erinnern. Ihr Lieben, ihr seid was, ich bin was und ich habe was. Ein Erbe in Christus. Preis dem Herrn, wenn das nichts ist. Im Vers 4 heißt es von Galater 6, jeder prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Prüfe sein eigenes Werk. Was wir immer wieder in der Seelsorge oder sagen wir in der Beratung anderer Christen immer wieder regelmäßig behandeln, ist dieses Vergleichen mit anderen. Das ist etwas, was ich habe so den Eindruck, vielleicht möglicherweise sind die Glaubensgeschwister, die weiblichen sozusagen, die Frauen unter uns, die Mädchen unterliegen hier möglicherweise, ich mag mich täuschen, hier vielleicht diesem Angriff oder dieser Anfechtung besonders, sich zu vergleichen im Äußeren und mit allen möglichen, in den Umständen mit anderen und sich dann zu sehen als jemanden, der weniger hat oder nichts hat als die Schwester oder der Bruder neben mir. Und dieses Vergleichen ist ganz was Übles, weil es führt dazu, was ich vorhin gerade besprochen habe, es bringt dich in diese Rolle, nichts zu haben, nichts zu sein, weniger wert zu sein. Und das hat auch wieder mit dieser Identität zu tun. Und das Wort Gottes ermutigt uns, ja, warnt uns sogar und sagt, wir sollen unser eigenes Werk prüfen, nicht das der anderen, nicht das Vergleichen mit dem anderen, sondern prüf das, was du getan hast. Und da setzt deine Aufmerksamkeit und deine Zeit dafür ein und nicht für den Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wenn dann sprich, wenn wir nächste Woche haben, offen drüber zu uns im Gebetskreis und sag, da komme ich nicht weiter. Bitte hilf mir, betet für mich, tragt es mit mir. Ruf uns an, ruf eine Freundin an nach deines Vertrauens oder einen Freund. sprich mit ihm und lass für dich beten. Es wird jedes Problem, das wir hier auf der Erde haben, in unserem Leben haben, ist endlich. Es gibt nichts, was unendlich ist von unseren ganzen Problemen und Entwicklungen. Das ist alles der Endlichkeit unterworfen. Unendlich, das kommt erst, sage ich mal, im Leben danach. Aber das, was wir hier an Herausforderungen haben, egal was es ist, du wirst es erleben. Und ich kann das sagen, fast 40 Jahren gläubig sein, es ist alles endlich. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Und das ist im Grunde nichts anderes. Alles hat einen Anfang und hat ein Ende. Hat hier in unserem irdischen Dasein. Und erst recht die Probleme. Alles hat eine Zeit. Wer im Wort des Evangeliums unterwiesen wird, lasse den, der ihn unterweist, an allen Gütern teilhaben. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Saat und Ernte, oder letzten Sonntag war das meine Predigt. Hier heißt es weiter: Täuscht euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und hier sehen wir was ganz Interessantes, nämlich Saat und Ernte hat nicht nur was zu tun mit natürlichen Samen, die wir in den Boden einbringen, die jeder Farmer und jeder Bauer, wenn er sät, in den Boden einbringt, sondern hier spricht man, Saat und Ernte ist auch gemeint, das Wort und die Worte, die wir sprechen. Und es ist ganz, ganz wichtig, das kann ich gar nicht oft genug und dringend genug betonen, was der Mensch sät, wird er auch ernten, auf das Fleisch gesät. Das sind also nicht nur Worte, sind auch Worte, insbesondere Worte, aber sind auch Handlungen. Wir haben in drei Evangelien, es gibt insgesamt vier Evangelien, in Matthäus, in Markus und in Lukas gibt es das Gleichnis vom Sämann. Und dieses Gleichnis wird sinngemäß in diesen drei Evangelien wiederholt und beschrieben. Und dort geht es um die Worte, die wir aussprechen, um das Saatgut, das wir einbringen und wie wir mit den Worten, mit dem Wort Gottes, das wir empfangen, umgehen oder was passiert, wenn das Wort auf felsigen Boden kommt, wenn das Wort auf fruchtbaren Boden kommt oder wenn das Wort neben dem Boden fällt, wird da genau beschrieben. Und da geht es um die Worte, um das, was wir aussprechen. Und wenn wir reden von Saat und Ernte, Ernte ist im Biblischen, wird uns erklärt, auch in drei von vier Evangelien, die Ernte ist immer 30, 60, 100-fältig. Das heißt, das 30-fache dessen, was ein Saatkorn, wenn ich ein Saatkorn in den Boden bringe und es bringt dann Frucht, das 30-fache, das muss man sich mal geben, das 60-fache und das 100-fache, dass eine Ähre so viel trägt, wenn wir bei Getreide sind, 30 Körner oder 60 oder 100 aus einem Korn. Das sind umgerechnet in betriebswirtschaftliche Prozentsätze 3000 oder mathematisch 3000, 6000, 10.000%. Nicht schlecht. Wir haben das in der Regel, wenden wir das an, wenn wir Finanzen säen. Wenn wir zum Beispiel, das machen wir schon seit vielen Jahren, ich glaube seit Beginn, seitdem diese Gemeinde gibt, wenn wir Spenden gegeben haben, Barspenden für Redner oder Missionar mit auf den Weg gegeben, aus einer Spende, ein Sonderopfer, dann haben wir uns immer irgendwo entweder in eine Ecke zurückgezogen oder im Café. Bei der Übergabe des Geldes haben wir den Geist des Mammon über diesem Geld gebrochen durch ein kurzes Gebet. Immer. Und haben gesagt, so, und das erklären wir jetzt als Saatgut, dieses Geld, als Saatgut mit unseren Worten, haben den Geist des Mammon gebrochen, haben gebetet, dass das 30, 60, 100-fältig sich vermehren mag. Und das ist eine kraftvolle Sache. Die Bibel sagt dazu, das ist ein prophetisches Handeln. Und auch dazu möchte ich dich ermutigen, zu erkennen, dass unsere Worte Kraft haben und auch dem Gesetz von Saat und Ernte unterliegen. Wir sagen was, wir sprechen was, wir geben eine Ermutigung weiter. Es hat 30, 60, 100-fältiges Potenzial, sich zu entwickeln und zu verbreiten. Aber auch das Negative, auch ein schlechtes Wort kann sich 30, 60, 100-fach verbreiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns genau kontrollieren, was wir sagen. Und was wir schon verschiedentlich immer wieder angesprochen haben, das, was wir sagen, entspringt in der Regel dessen, was wir denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier oben zuallererst unsere Gedanken reinhalten. Das ist eine Predigt für sich selbst, das Schlachtfeld unserer Gedankenwelt. Hier oben muss ich sauber sein, hier oben muss ich rein sein, klar. Hier oben muss ich Ordnung haben. Dann kommt hier auch Ordnung raus, Klarheit, Licht, Leben, Ermutigung. Aber wenn hier oben Depression ist, dann kommt hier Depression raus. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir uns disziplinieren. Und das ist eine Übung, die wir selbst machen müssen. Die erfolgt nicht automatisch, weil wir an Christus glauben, sondern dass wir uns disziplinieren, dass unser Gedankenleben sauber und rein gehalten wird. Dass wir hier regelmäßig einen Hausputz machen in unseren Gedanken. Dass hier nicht Depression, sondern Ermutigung kommt. Und nicht Unglauben und Ungehorsam, sondern Glauben und Gehorsam und Vertrauen in sein Wort. Preist dem Herrn. Hier heißt es ganz klar, täuscht euch nicht. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und das sind besonders die Worte und unsere Handlungen. Und darum heißt es weiter, drum lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Ihr seht, wir sind alle eingebunden in ein Beziehungsgeflecht mit Kollegen, aber am Arbeitsplatz, mit Freunden, mit Beziehungsgeflecht zu Nachbarn, mehr oder weniger, aber besonders hier in der Gemeinde zu den Glaubensbrüdern, zu den Glaubensschwestern. Und hier heißt es deshalb, besonders aber den Glaubensgenossen, ihnen sollen wir Gutes tun. Weshalb? Weil wir ernten werden, wenn die Zeit gekommen ist. Und wir wollen gemeinsam ernten. Wir werden in die Ernte geschickt an einer anderen Stelle, das heißt Menschen für den Glauben zu gewinnen an den lebendigen, auferstandenen Christus. Und das ist nötig, dafür im persönlichen Umgang mit Christus, mit unserem Glauben im Leben, besonders an den Hausgenossen Gutes zu tun. Wie tue ich Gutes an den Hausgenossen? Das, was ich eben gesagt habe. Ihn ermutigen, ihn fragen, hey, kann ich für dich beten? Auf ihn zugehen, auch aus dem Vertrauen heraus, ich sage das jetzt der Bärbel oder dem Harald oder dem Ralf oder dem Volker oder der Serena oder dem wem auch immer, dem Reinhold, und ich möchte einfach, dass er das weiß und dass er für mich betet, und ich möchte ihm Gutes tun. Und du tust Gutes durch deine Worte und durch deine Handlungen in sein Leben hinein. Und deswegen habe ich diese verschiedenen, das heißt aber auch Verbindlichkeit der Geschwister gegenüber, noch diesen Gedanken und der Gemeinde. Verbindlichkeit heißt nicht, die Gemeinde nicht verlassen zu dürfen. Das ist das, wo wir immer drauf geachtet haben, wenn jemand das Empfinden hat oder wenn sich Umstände ändern beruflich und er muss wegziehen, dass er dann wirklich auch frei ziehen kann. Wir haben immer gesagt, wir bauen hier die Gemeinde. Es ist der Heilige Geist, der die Gemeinde baut durch uns. Wir sind seine Werkzeuge. Wir wollen den Job gut machen, so gut wir können. Aber eins wollen wir nicht. Die regelmäßig kommen und zu uns gehören, unter Druck setzen, dass sie nicht hier weg dürfen. Es können Dinge passieren. Ich könnte eine ganze Reihe von Beispielen sagen. In der Regel sind es berufliche, manchmal auch berufungstechnische Sachen, wie bei der Josefa. Ja, da arbeitet Gott im Leben dieses Menschen und braucht ihn dann plötzlich für eine Arbeit in Mexiko oder in Pakistan. Wer sind wir, dass wir sagen, hey, du musst hier bleiben. Also einmal bei uns, immer bei uns. Nee, einmal bei Gott, immer bei Gott, das ist die Richtige. Und das kann sein heute hier, morgen in Südafrika, übermorgen in Mexiko. Vielleicht ist es der eine oder andere, wo haben wir Jonathan? Ich habe ihn vorhin begrüßt, da ist er, genau. War jahrelang in Südafrika. Ich weiß gar nicht, hast du dich vorher bekehrt? Bist du schon als Gläubiger? Nee, hast dich da unten bekehrt. So, viele Jahre, und jetzt ist er plötzlich wieder hier in Deutschland. Hat er sich vielleicht auch nicht so gedacht. Aber der Heilige Geist baut seine Gemeinde. Er ruft ihn. Er ruft dich Und vielleicht ruft er dich irgendwann mal woanders hin. Und dann möchten wir sagen, okay, verbindlich, solange ihr hier seid, ja, wir lieben euch. Und wenn ihr dann wegziehen müsst, okay, dann kriegt ihr seht ihr ein weinendes Auge, und aber auch ein lachendes Auge und ein freudiges Auge, zu wissen, ihr seid in Gottes Hand und ihr geht mit Gott. Und da gibt es nichts Wunderbares. Und da wollen wir auch als Verantwortliche jeden ermutigen, wenn das soweit ist, wenn Gott ihn an eine andere Stelle in seinem Königreich ruft, weil er ihn dort braucht. Ihr Lieben, und ich habe die Texte habe ich jetzt mit verschiedenen Überschriften versehen für mich. Galater 6, 1 bis 10 könnte man überschreiben an den einzelnen Stellen der Reihenfolge nach mit Selbstbeherrschung, Vorsicht vor Selbstbetrug, Selbstkontrolle und Selbstversorgung im Sinne von aus dem Königreich Gottes heraus versorgt zu sein. Und das sind die Dinge, wo wir Verantwortung zeigen müssen und auch Verantwortung praktizieren müssen. Gemeinde Gottes, Kirche, Gemeinschaft der, wie es ja wörtlich heißt, Ekklesia, die Kirche, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, derer, die den Ruf Gottes gehört haben. Wir sind also eine Ekklesia sozusagen, eine Gemeinschaft von Herausgerufenen. Wir haben auf diesen Ruf reagiert. Ja, und das führt uns zusammen. Aber es kann eben heißen, dass es nicht für immer ist, sondern dass man mal hier ist, mal dort. Aber es heißt, dass solange ich hier bin, ich verbindlich hier bin, meinen anderen, meinen Geschwistern gegenüber. Nicht nur nehme aus dem Organismus, sondern auch gebe. Mich einbringe. Mit Rat, mit Tat, mit Zeit. Wir haben gelesen in diesem Abschnitt, wie wichtig es ist, auch entsprechende Handlungen zu tun, Werke zu tun. Wir wissen auch, was Reife bedeutet, habe ich auch angesprochen. Wer noch nicht reif ist, der bekommt, er ist zwar Erbe, aber er bekommt einen Verwalter vorgesetzt. Und wie wir Reife erlangen, wie erlangen wir Reife? Das beantwortet uns Jakobusbrief, die ersten Verse. Drum freut euch, wenn ihr in mancherlei Tests und Versuchungen kommt. Denn sie machen euch, steht dort am Ende, vollkommen. Und das eigentliche griechische Wort, das da steht, vollkommen im Sinne von reif. Also wir reifen durch Anfechtungen, wir reifen durch Tests, wir reifen, indem wir Versuchungen nicht nachgeben, sondern ihnen richtig widerstehen. Ja, preis dem Herrn. Und nun möchte ich zum Abschluss noch die beiden Kommentare von Pfarrer Bruns zu diesem Abschnitt mit euch teilen. Dort heißt es in den ersten Versen von Kapitel 6, 1 bis 5 schreibt er, hier ist beides verbunden, die Verantwortung füreinander und doch zugleich die weise Beschränkung auf sich selbst. Der Einzelne hat nur Grund zur Bescheidenheit, selbst wenn es mancherlei geben wird, was ihm gelingt. Alle aber sind in einer rechten Gemeinschaft verbunden und helfen einander zurecht. Derselbe Paulus, der um der Wahrheit willen scharf werden konnte, spricht hier im Geist der Milde, wehrt dem Richtgeist und leitet zur praktischen Seelsorge an. Auch Jünger Jesu können sündigen, aber wir wissen um Hilfe. Dabei kann der Apostel von einem Gesetz Christi reden, einander in Liebe zu tragen, und zwar die Last des anderen. Und für die Verse 6 bis 10 kommentiert er, durch die Verkündigung des Wortes Gottes tritt eine große Scheidung unter den Menschen ein. Die einen sagen Ja dazu, die anderen lehnen es ab. Der Apostel kann nur warnend sagen, dass es nicht ohne Folgen bleiben wird, wenn jemand sich auch durch gesetzliche Leistungen auf sich selbst verlässt. Wir gehen alle dem Endgericht Gottes entgegen. Die Glaubenden weist er darauf hin, dass sie auch ihren Lehrern gegenüber eine Verantwortung haben. Zum anderen will er, dass ihr Christsein sich in den schlichten Taten des alltäglichen Lebens zeigt. Dabei sollen sie an die besonders denken, die mit ihnen in der Familie Jesu verbunden sind. Ihr Lieben, im Umgang miteinander, untereinander, den Menschen mit den Beziehungsgeflechten, dass wir eingewoben sind, haben unsere Geschwister Vorrang. Preis dem Herrn. Und das ist gut so. Deswegen heißt das für uns, wir wollen denen helfen, denen wir die Hilfe brauchen, was ich das letzte Mal gesagt habe, auch materiell. Aber in erster Linie, das möchte ich eigentlich uns weitergeben, Verantwortung zu übernehmen für uns selbst und im Umgang miteinander und füreinander da zu sein. In diesem Sinne möchte ich abschließen mit einem Gebet. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Augen schließt, und ich möchte stellvertretend für euch bitten und beten, dort wo vielleicht das eine oder andere aus dem Ruder gelaufen sein mag, wo eine Kurskorrektur erforderlich ist, da möchte ich fürbittend für euch eintreten und möchte auch ermutigen, nach vorne zu kommen. Wer ein Gebet möchte, bitte, ihr seid herzlich eingeladen. Kommt nach vorne, wir beten gerne für euch. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass es so klar und so präzise ist, dass damals vor 2000 Jahren circa geschrieben, es heute immer noch seine Gültigkeit hat. Herr, weil wir Menschen gleich sind, wir sind aus Fleisch und Blut, wir sind nach deinem Ebenbild geschaffen, und es ist so wunderbar, von dir zu empfangen, was uns gut tut und was wichtig ist. Ich danke dir, himmlischer Vater, für jeden Einzelnen von uns, und ich bitte dich stellvertretend für jeden Einzelnen auch um Vergebung, Herr, wo wir daneben lagen, wo wir nicht darauf geachtet haben, welche Saat, welche Worte wir aussprechen. Ich bitte dich hier um Vergebung, Herr, dass du die schlechte Saat einfach vernichtest, dass das nicht Frucht bringt, sondern dass das Gute von uns, die guten Worte, dass die sich vermehren werden und dass sich die guten Handlungen aneinander, füreinander, miteinander weiter vermehren werden nach dem Gesetz der Saat und Ernte 30, 60, 100-fältig. Dass nicht nur unsere Gemeinde von diesem Segen überschüttet wird, Herr, sondern auch die Nachbar, andere Gemeinden und Menschen, mit denen wir zu tun haben. Vergib jedem Einzelnen von uns in Jesu Namen. Hilf uns, dass wir von jetzt an verantwortungsvoll umgehen mit deinem Wort, mit unseren Glaubensgenossen, mit der Zeit, die du uns gibst, und mit den Mitteln, die du uns zur Verfügung stellst. In Jesu wunderbarem Namen. Ich danke dir, Herr, und ich bete um deinen Segen und um deine Bewahrung für jeden Einzelnen von uns. Danke, himmlischer Vater. Amen.